Breitband Topic.
WikiLeaks hat anscheinend geschafft, was es wollte: Informationen an die Öffentlichkeit bringen, die verheimlicht werden sollten. Trotzdem einen durchschlagenden und dauerhaften Erfolg mag man dem Projekt noch nicht attestieren. Der Fokus auf seinen Kopf Julian Assange macht es angreifbar und die Flut an geleakten Dokumenten übersteigt die Kapazitäten, sowohl derer, die sie auswerten sollen, als auch der Öffentlichkeit, die sie wahrnehmen soll. Für beides formt sich Abhilfe im Netz. Was kommt nach WikiLeaks? Eine Übersicht von Christine Watti.
Whistleblower, also positive Geheimnisverräter, Tippgeber oder auch ethische Dissidenten, sie stehen derzeit im Fokus der Aufmerksamkeit.
Haben Sie alles ausreichend geprüft? Was wollen Sie damit erreichen? Haben Sie Risiken, die Ihnen durch Ihr Vorhaben entstehen könnten, sorgfältig abgewogen?
Fragt Transparency International in den Hinweisen für Hinweisgeber und das nicht erst seit WikiLeaks. Whistleblowing deckt schon seit Jahren in Ländern, in denen die Hinweisgeber gesetzlich geschützt sind, bis zu 60% der Korruptionsfälle auf. Wohlgemerkt nicht in Deutschland, wo Whistleblower oft als Verräter gelten. Aber auch hier spricht sich Transparency International immer wieder für eine Alternative zu WikiLeaks aus: Hinweisgebersystemen in Unternehmen. Whistleblowing also direkt am möglichen Ort des ungerechten Geschehens. Doch auch in Deutschland soll das Thema Whistleblowing bekannt gemacht und salonfähig werden. Daran arbeitet unter anderem auch das Whistleblower-Netzwerk. Dessen Chef Guido Strack schlägt eine Vernetzung diverser Portale und Organisationen vor.
Dass man eine gemeinsame Oberfläche hat, über die dann alles wiederum diese unterschiedlichen Einheiten in einer erkennbaren Form, aber nichtsdestotrotz systematisch suchbar und zugänglich sind.
Eine Adresse also, unter der verschiedene Whistleblower-Anbieter unter ihren jeweiligen Zielsetzungen firmieren und die somit leichter auffindbar sind, vorstellbar als eine Art Suchmaschine fürs Hinweisgeben.
Aber da muss man, denke ich, noch einiges an Gehirnschmalz investieren.
Gehirnschmalz investiert hat auch Daniel Domscheit-Berg, der ehemalige Deutschlandsprecher von WikiLeaks, in sein neues Projekt OpenLeaks. Er spricht von einer revolutionären Weiterentwicklung von WikiLeaks. Die Zukunft solcher Plattformen sieht er in dezentralen Strukturen.
Unser Ziel ist, diesen Briefkasten, also diese Technologie, über die Whistleblower anonym Dokumente weitergeben können, allen zur Verfügung zu stellen, die einen Bedarf dafür haben. Das soll nicht fokussiert sein, ganz wichtig, auf große Medienunternehmungen allein oder große Häuser. Es soll ein guter Mix sein aus verschiedensten Organisationen.
Finanziert werden soll OpenLeaks unter anderem dadurch, bisher noch vage formuliert, dass beispielsweise Medienhäuser, die geleakte Informationen veröffentlichen wollen, Infrastrukturunterstützung beitragen und außerdem selbstverständlich jeder, dem es finanziell möglich ist, das Projekt unterstützen kann. Doch wie gerecht ist die Zusammenarbeit mit Verlagen wirklich? Zumindest bisher nicht allzu sehr. Die Journalistin Christiane Schulzki-Haduti kritisiert die Exklusivvereinbarungen zwischen WikiLeaks und den 5 Redaktionen, hier in Deutschland dem Spiegel, und hat beim Deutschen Presserat Beschwerde eingelegt.
So wie es jetzt läuft, mit dem gegenwärtigen Veröffentlichungstempo, ist abzusehen, dass diese Redaktionen über Monate hinweg Exklusivinformationen haben, andere Medien aber mangels Zugriff auf das Gesamtkonvolut nicht wirklich gut darüber berichten können, weil sie spezielle Fragestellungen gar nicht nachverfolgen können.
Das Alternativ-WikiLeaks-Portal der Zukunft muss also auch für Gerechtigkeit bei der Zugänglichkeit von geleaktem Material sorgen. Es muss leicht erreichbar sein und für jede Form der Enthüllung bereitstehen, nicht nur für die großen Weltthemen. Doch ist das in der Zusammenarbeit mit großen Verlagshäusern zu machen? Oder liegt die Zukunft nicht vielmehr in einer Mischung aus WikiLeaks und der Aufbereitung des Materials durch die Crowd, die Netzgemeinde?
Christine Watti hat uns verschiedene Ansätze für WikiLeaks Alternativen vorgestellt und ihre Schlussfrage nehmen wir gleich auf. Hätte eine Aufbereitung durch viele Hände die gleiche Aufmerksamkeit für die US-Depeschen generiert? Oder war es gerade dieser Katalysator der großen Medienhäuser, der wichtig war, um auch eine große Reichweite zu bekommen? Vor der Sendung habe ich mit meinem Kollegen Philipp Banse, der sich tief in alle WikiLeaks-Belange eingearbeitet hat, gefragt, ob Whistleblowing überhaupt ohne die großen Verlage im Rücken funktionieren kann.
Also das ist zumindest die Hoffnung, aber momentan wird halt noch rumprobiert, wie das gehen kann. Also WikiLeaks hatte das ja probiert und es hat nicht funktioniert ohne die Verlagshäuser. Sie haben ja erst ihre Sachen einfach so ins Netz gestellt, komplett. Das hat Kritik gehagelt, weil halt viele Informationen da waren, die andere gefährdet haben. Und sie haben den Weg jetzt eingeschlagen über die Kooperation der Verlagshäuser, um das Know-how, die Ressourcen zu nutzen. Das muss nicht das letzte Wort sein, aber momentan sehe ich noch nicht so richtig, wohin die Reise gehen könnte, um all das zu gewährleisten, was jetzt die Verlagshäuser machen, ohne sie.
In den Wirren um WikiLeaks sind ja noch andere Whistleblower-Plattformen an den Start gegangen. Die WAZ-Zeitungsgruppe hat zum Beispiel einen eigenen Briefkasten und extra für die Brüsseler Politik hat sich Brussels Leak formatiert. Zu wenig Briefkästen für Whistleblower gibt es also offenbar nicht, aber zu wenige, die diese Daten dann auch auswerten können. Und da will die Gruppe Anonymous Abhilfe schaffen, die dafür das Projekt Operation Leakspin ins Leben gerufen hat. Über Anonymous sprechen wir gleich im Anschluss an dieses Gespräch nochmal. Aber Philipp, erzähl uns doch mal, was ist der Ansatz von Leakspin?
Ja, also Leakspin hat sich als Aufgabe gestellt, eine Webseite ins Netz zu stellen. Die ist jetzt online und die Aufforderung ist, Leute, sucht in diesen veröffentlichten Botschaftsdepeschen bei WikiLeaks, sind jetzt ein paar Tausend oder so, 1-2000, nach Geschichten, die traditionelle Medien bisher nicht aufgegriffen haben, die unter den Tisch gefallen sind, die ihr interessant findet. Also der Prozess ist, ich gehe hin, gucke mir bei WikiLeaks diese Depeschen an, suche mir eine Depesche raus, von der ich glaube, dass sie bisher nicht gewürdigt wurde in den konventionellen, traditionellen Medien, gehe hin, schreibe eine Zusammenfassung oder eine Art Artikel, wenn man so will, stell den da rein. Dann schauen Administratoren, freiwillige Journalisten, von denen ich nicht weiß, wer sie sind, schauen drauf und checken so ein paar grundsätzliche Sachen. Also macht das irgendwie Sinn, hat das so die richtige Form. Dann wird es auf Leakspin veröffentlicht und die Community, also jeder, der sich da irgendwie einen Account klickt, kann drauf gucken, kann irgendwie sagen, hier, das stimmt nicht, das ist falsch, kann was nachrecherchieren, kann was ergänzen. Und wenn das dann nach einer bestimmten Zeit, nach mir unbekannten Kriterien abgeschlossen ist, gilt der Artikel als approved und wird auf leakspin.org auf der Homepage veröffentlicht.
Und was spielt sich im Moment auf der Website operationleakspin.org ab? Also was kann man da jetzt schon sehen?
Naja, es gibt so ein paar Sachen, tatsächlich Versuche, so Geschichten rauszukabüsern, die bisher nicht so breit vertreten waren. Also ich hatte zum Beispiel jetzt gesehen, ging es nochmal, hatte jemand so ein paar, zwei, drei Peschen rausgesucht, in denen es um diese Cyberangriffe auf Estland ging, vor einiger Zeit im Rahmen dieses Georgien. Krieges, da war ich so ganz interessiert, aber war dann ein bisschen enttäuscht, weil was der gemacht hatte oder die war letztlich nur die Depesche genommen, reinkopiert, ohne irgendeine Analyse und ohne irgendeinen Text. Und das ist auch was, was ich da öfter jetzt gesehen habe, dass entweder ja die Depeschen im Originaltext reinkopiert wurden und veröffentlicht wurden, was ja nicht der Sinn ist, oder es wurden halt wirklich, also unlesbare Texte eigentlich veröffentlicht, wo man wirklich erst am Ende die News kommt und man sich so durcharbeiten muss. Und ich finde, das zeigt halt genau, was da gefragt ist. Das ist halt journalistisches Handwerk. Ich sage nicht nur, dass das nur Journalisten können, aber es ist eben ein journalistisches Handwerk. Das können auch andere beherrschen, aber es ist eben ein Handwerk, was nicht jeder kann.
Und welche Chancen räumst du dem ein? Also für mich klingt das jetzt so ein bisschen, als ob die Dokumente, die Depeschen aus dem WikiLeaks-Archiv rausgeholt wurden, aber dann wiederum auf Leakspin einfach liegen. Also da müssen ja dann auch wieder gefunden und eingesammelt werden.
Ja, das ist natürlich nicht der Sinn der Sache. Und das schreiben auch die Macher dieser Seite, die dann ja Kommentare zu den eingereichten Artikeln absenden, die dann sagen, ja, also so haben wir es uns vorgestellt und so haben wir es uns nicht vorgestellt. Und wie sie sich vorgestellt haben, ist dann tatsächlich eher ein journalistischer Text, ja, der das kurz zusammenfasst und den Link setzt zu der Originalquelle. Also letztlich genau die Sachen, die die traditionellen Medien auch machen, nur eben mit Geschichten, die unter den Tisch fallen. Und es ist sicherlich, sagen wir mal, der Ansatz ist löblich, ja, und ich bin auch ein großer Fan davon, dass eben nicht nur Journalisten Geschichten aufbereiten und finden, sondern alle möglichen anderen Leute, die davon Ahnung haben. Aber es ist halt ein großes Experiment, rauszufinden, unter welchen Umständen und zu welchen Themen und in welcher Community das geschehen kann.
Hättest du denn eine Idee, wie man das verbessern kann, dass das Endprodukt auch wirklich so ist, dass man es lesen möchte und gegebenenfalls weiterverbreiten?
Ja, also mein Gefühl ist, dass so ein Portal, so ein Newsportal, was sich nur diesen Depeschen widmet, nicht funktioniert. Ich glaube, was sich ja im Netz rausgebildet hat, ist so eine, sagen wir mal, Fach- Aufsplitterung. Also es gibt sehr viele Fachmagazine und an denen entlang orientieren sich auch die Leser. Also was da ja passiert ist, da gibt es ein Portal, was eigentlich Themen jeglicher Art veröffentlicht. Bürgerkrieg in Mexiko, Cyberwar in Litauen, Geheimkorrespondenz mit China, Umweltprobleme in Peru. Das sind ja die Themen, die sich dann irgendwie auf so einer Plattform abspielen. Und ich habe das Gefühl, das funktioniert nicht, weil die Themen zu breit gestreut sind. Das interessiert die Leute einfach nicht. Sondern ich glaube, der Weg wäre wirklich, diese Themen dann auf den Seiten zu platzieren, die sich schon dafür eine Credibility, eine Glaubwürdigkeit, einen Ruf erworben haben. Also wenn das wirklich mit dem Cyberwar in Litauen, wenn das jetzt eine ergiebige Depeschen wären, dann wäre das besser, das eben auf einem Fachblog, in einem Fachmedium ja zu veröffentlichen. Da würde es, glaube ich, besser funktionieren, als so einfach da auf dieser Plattform zu erscheinen, wo es dann wieder verschütt geht unter tausend anderen Themen, die die Leser, die potenziellen Leser für diese Cyberwar-Geschichte nicht interessieren. Also ich glaube, das ist eher das Problem, dass es ein zu großer Gemischtwarenladen ist, thematisch. Und deswegen werden die da nicht groß Reichweite haben.
Noch ist Leakspin ein Gemischtwarenladen, aber vielleicht entwickelt sich ja noch etwas aus der Idee, WikiLeaks-Dokumente via Crowdsourcing aus den Archiven zu hieven. Vielen Dank erstmal an Philipp Banse für diese Einschätzung.